Erlebt und erzählt. Geschichten, die das Leben schrieb.
Guten Abend, werte Hörerinnen und Hörer. Käthe Wiens begrüßt Sie zu einer neuen Unterhaltungssendung mit wahren Geschichten. Heute stelle ich Ihnen ein Buch vor, das an Dramatik kaum zu überbieten ist. Denn es beschreibt die Verwechslung von zwei Mädchen nach einem Unfall, bei dem eines stirbt, das andere überlebt. Die Autoren sind Mark Tapp zusammen mit den betroffenen Ehepaaren und dem überlebenden Mädchen. Das Buch heißt »Dramatische Verwechslung«, ein tödlicher Unfall, ein folgenschwerer Irrtum, zwei Familien zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Auf dem Buchumschlag ist Folgendes zu lesen. Newell Sirach traut seinen Ohren kaum, als diese Worte durch den Telefonhörer dringen. »Ich liebe dich, Dad«. Seine Tochter, die er vermeintlich beerdigt hatte, lebt. 26. April 2006. Bei einem Autounfall sterben 5 Insassen eines Kleinbusses noch am Ort des Geschehens. Eine junge Frau wird schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Wenig später erhalten die Siraks die Nachricht, dass ihre Tochter Whitney eines der Todesopfer ist. Sie trauern um ihr geliebtes Kind und ihre Schwester, doch zugleich fühlen sie sich in dieser schweren Zeit von Gott getragen. Die Van Ryns trauern mit den Angehörigen der Verstorbenen, sind aber gleichzeitig dankbar dafür, dass ihre Tochter Laura, obwohl schwer verletzt, überlebt hat. Doch Wochen später kommen der Familie Zweifel an der Identität der vermeintlichen Tochter, die schon bald zur dramatischen Gewissheit werden. Die junge Frau ist nicht Laura, sondern die für tot erklärte Whitney Sirach. Eine wahre Geschichte über Verlust, Hoffnung, Glaube und Liebe im Angesicht einer kaum vorstellbaren Tragödie. Diese wahre Geschichte handelt von der Gnade Gottes und von seiner Liebe zu uns, die alles aufwiegt, was uns diese Welt an Schlimmem bietet. Eine unfassbare Geschichte. Lernen Sie Laura Van Ryn und Whitney Sirach kennen. Die eine wurde unter falschem Namen beerdigt, die andere lag im Koma und wurde von ihrer vermeintlichen Familie versorgt. Dieser erschütternde Fall einer dramatischen Verwechslung sorgte in den USA für landesweites Aufsehen. Erfahren Sie mehr über zwei traumatisierte Familien und deren Leidensweg. Bewegend schildern die Familienmitglieder, wie sie mit der bizarren Wendung zwischen Verlust und Gewinn des Lebens umgegangen sind. Und Whitney Sirach beschreibt, wie sie als Überlebende des Unfalls lernte, ihr neu geschenktes Leben anzunehmen. Diese Geschichte von der Verwechslung zweier junger Frauen erscheint unglaublich, aber darum geht es hier eigentlich nicht. Dieses Buch dreht sich darum, wie Gott durch seine Gnade zwei Familien durch schwere Zeiten hindurchgetragen hat. Im Vorwort erklären die Autoren, warum sie sich entschlossen haben, dieses Buch zu schreiben. Hören Sie selbst. Wir haben lange darüber nachgedacht, ob wir dieses Buch schreiben sollten. Wie Sie bald feststellen werden, ist diese Geschichte nicht so einfach, wie es zunächst den Anschein hat. Sie ist mehr als die Geschichte unserer beiden Familien und eines unglaublichen Falls einer fehlerhaften Identifizierung. Zwar wurden viele Menschen von den Ereignissen, von denen Sie gleich hören werden, indirekt berührt, doch neben unseren beiden waren noch 7 weitere Familien unmittelbar und auf tragische Weise betroffen. 4 andere Familien verloren geliebte Menschen. Und 3 Angehörige überlebten die schrecklichen Ereignisse des 26. April 2006, doch ihr Leben wird nie mehr sein wie vorher. Aus Respekt vor diesen und vielen anderen Menschen haben wir uns entschieden, nicht alles bis ins letzte Detail zu berichten, was bei diesem Unfall geschah. Ebenso wenig möchten wir den Eindruck erwecken, dass unsere eigene Geschichte wichtiger sei als die der anderen Beteiligten. Wir sind uns völlig im Klaren darüber, dass unsere Geschichte nur deshalb aus den anderen heraussticht, weil die Verwechslung von Laura und Whitney für allgemeines mediales Aufsehen gesorgt hat. Niemand von uns hat um die Aufmerksamkeit gebeten, die uns zuteil wurde, oder sie gar genossen. Unsere Familien legen beide großen Wert auf die Wahrung unserer Privatsphäre und wir waren nicht gerade versessen darauf, unser Leben vor der Öffentlichkeit auszubreiten. Wir zögerten auch um Whitneys Willen, dieses Buch zu schreiben. Im Laufe des Genesungs- und Heilungsprozesses sagte sie oft, dass sie nicht als dieses Mädchen bekannt sein wolle. Sie hatte die Hoffnung, dass sich die Wogen glätten würden und sie die Chance haben würde, wieder ein normales Leben zu führen. Sie wollte nicht im Rampenlicht stehen. In den Tagen und Monaten nach dem 31. Mai 2006, als die Verwechslung bemerkt wurde, nahmen jedoch viele Menschen auf der ganzen Welt mit uns Kontakt auf, um uns mitzuteilen, wie Gott unsere Erlebnisse gebraucht hatte, um in ihr Leben zu sprechen. Als wir Gott baten, uns zu helfen, das Wie und Warum dieser Ereignisse zu verstehen, wuchs unsere Bereitschaft, unsere Geschichte zu erzählen, um anderen Mut zu machen. Am ersten Jahrestag des Unfalls fand ein Treffen unserer beiden Familien statt. Wir fühlten uns sofort eng miteinander verbunden. Zu diesem Zeitpunkt sagte uns Whitney, dass sie zu verstehen begänne, wie Gott diese Geschichte benutzen könnte, um anderen Menschen zu helfen. Als wir darüber redeten, spürten wir, dass der richtige Zeitpunkt gekommen war, um die Geschichte zu erzählen. Es folgten viele Gespräche, in denen wir uns Gedanken darüber machten, wie wir sie erzählen sollten. Viele Menschen spielten in diesem Drama eine Rolle, jeder mit einem einzigartigen Blickwinkel und einer eigenen Geschichte. Eine Möglichkeit zu finden, diese vielen Stimmen zu einem Zusammenklang zu vereinen, erwies sich als herausfordernde Aufgabe. Schließlich entschieden wir uns dafür, das Buch einfach vom Standpunkt jeder Familie aus zu schreiben und die Ereignisse so zu schildern, wie sie sich für uns darstellten. Damit sie das nacherleben können, was wir erlebt haben, haben wir die Ereignisse und Gespräche für sie rekonstruiert. Um die Geschichte im Fluss zu halten, haben wir uns hin und wieder entschlossen, Ereignisse, die sich über einen Zeitraum von mehreren Tagen erstreckt haben, zu raffen und zu einem zusammenzufassen. Um das Privatleben der Beteiligten zu schützen, benutzen wir oft nur Vornamen. In einigen wenigen Fällen haben wir auch die Namen geändert. Keines der in diesem Buch geschilderten Ereignisse wurde jedoch unnötig aufgebauscht oder ausgeschmückt. Wir haben buchstäblich alles durchlebt, was Sie hören werden. Es ist schrecklich, ein Kind zu verlieren, und doch offenbart sich Gott auch inmitten der schlimmsten Tragödie. Das sind nicht nur Worte, mit denen wir uns in einer schweren Zeit bei Laune halten wollen. Wir haben es an uns selbst erfahren, und dies ist die Botschaft, die wir vermitteln wollen. Diese Geschichte handelt von der Gnade Gottes und von seiner Liebe zu uns, die alles aufwiegt, was uns diese Welt an Schlimmem bietet. Niemand von uns stellt etwas Besonderes dar. Wir sind ganz normale Leute, die Gottes Liebe für sich angenommen haben, die im Tod und in der Auferstehung Jesu Christi Ausdruck gefunden hat. Gott hat jedem von uns Trost und Kraft gegeben, als wir in unserer menschlichen Schwachheit große Not litten. Und seine Treue hat unser Vertrauen auf ihn nur noch vergrößert. Diese Geschichte von der Verwechslung zweier junger Frauen, Laura Van Ryn und Whitney Sirach, erscheint unglaublich, aber darum geht es hier eigentlich nicht. Dieses Buch dreht sich letzten Endes darum, wie Gott durch seine Gnade zwei Familien durch diese schwere Zeit hindurchgetragen hat. Wir hoffen, dass Sie nach all dem, was auf diesen Seiten zur Sprache kommt, verstehen, dass es allein um ihn geht. Ich beginne mit dem ersten Kapitel, das praktisch mit dem Höhepunkt des Buches beginnt, nämlich mit der Aufdeckung der Verwechslung. Die Verwechslung. Colleen Sirach schreckte beim Klingeln des Telefons aus dem Schlaf hoch. Sie hatte Schwierigkeiten, die Zahlen auf dem Wecker, der auf ihrem Nachttisch stand, genau zu erkennen. Es war Mittwoch, der 31. Mai, fast 2 Uhr morgens. Als sie schließlich das Telefon abgenommen hatte, kam ihr die Stimme des Mannes am anderen Ende der Leitung bekannt vor. Er stellte sich als Rechtsmediziner von Grant County vor. Eben dieser Mann hatte 5 Wochen zuvor bei ihnen angerufen und ihnen mitgeteilt, dass Whitney, ihre 18-jährige Tochter, zusammen mit 3 weiteren Studenten der Taylor University und einer Universitätsangestellten bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Auch dieser Telefonanruf war damals mitten in der Nacht gekommen. »Warum ruft mich der Rechtsmediziner jetzt mitten in dieser Nacht an?«, fragte sie sich. Der Bezirksseelsorger hört dieses Gespräch mit, teilte ihr der Mann mit. Dann stellt er eine Frage, die Colleen höchst merkwürdig vorkam. »Sind Sie allein?« »Bitte?« »Ja, ich meine, nein«, antwortete sie. »Meine Tochter Carly ist auch zu Hause.« »Es wäre gut, wenn Sie sie bitten würden, bei diesem Gespräch dabei zu sein.« Wäre sie nicht so verschlafen gewesen, hätte Colleen den Rechtsmediziner vielleicht gefragt, warum es eine Rolle spielte, ob sie allein war und warum er zu solch einer unchristlichen Zeit anrief, doch das tat sie nicht. Ihr Körper war wach, aber ihr Verstand stolperte noch hinterher. Sie kletterte aus dem Bett, ging über den Flur zu Carlys Zimmer hinüber und weckte sie auf. »Du musst bei diesem Telefonat mithören. Ich gehe nach unten an den anderen Apparat. Leg nicht auf«, sagte Colleen. Carly war noch ganz verschlafen, als ihre Mutter ihr das schnurlose Telefon aufs Bett warf. »Was? Was soll ich machen? Warum?«, fragte sie. Doch Colleen war bereits auf dem Weg nach unten. Noch im Halbschlaf spürte Carly einen Anflug von Panik in sich aufsteigen. Hastig führte sie das Telefon zum Ohr. Sie hörte, wie ihre Mutter den Mann am anderen Ende der Leitung bat, sich noch einmal vorzustellen. In dem Augenblick, als Carly hörte, dass der Rechtsmediziner am Apparat war, wurde ihr schlecht. »Wir wissen jetzt«, sagte der Arzt, »dass die Überlebende des Unfalls, die im Krankenhaus als Laura Van Ryn identifiziert wurde, in Wirklichkeit nicht Laura ist. Das wurde heute Abend durch ihre zahnmedizinischen Unterlagen bestätigt.« Weder Carly noch Colleen sagte ein Wort. Sie waren nicht in der Lage, richtig zu erfassen, was sie da gerade gehört hatten. Dann ließ der Rechtsmediziner die Bombe platzen. »Wir haben Grund zu der Annahme, dass Ihre Tochter am Leben ist.« »Nein, nein, das kann nicht sein. Wir haben sie begraben«, sagte Colleen. In ihrem halbwachen Zustand glaubte sie, dass der Rechtsmediziner damit sagen wollte, Whitney sei noch am Leben gewesen, als man sie in den Sarg gelegt hatte, und sei folglich lebendig begraben worden. Der Gedanke schockierte sie. Der Rechtsmediziner erklärte jedoch sofort, was er meinte. »Wir haben Grund zu der Annahme, dass das Mädchen, das als Laura Van Ryn identifiziert wurde, in Wirklichkeit ihre Tochter, Whitney Serac, ist.« Im selben Augenblick, in dem Carly den Mann das Sagen hörte, warf sie das Telefon aus der Hand und stürmte die Treppe hinab. »Nein, nein, nein«, schrie sie. »Leg auf, Mom, leg auf. Ich kann nicht glauben, dass jemand so grausam sein kann und so einen Streich zu spielen. Das ist das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben gehört habe.« »Was haben Sie gesagt?«, fragte Colleen den Rechtsmediziner. Sie konnte ihn kaum verstehen. »Mom, hör mir zu«, brüllte Carly. »Es kann gar nicht sein, dass es nicht Laura ist. Ihre Familie und ihr Freund sitzen seit 5 Wochen an ihrem Bett. 5 Wochen!« »Glaubst du nicht, sie hätten es bemerkt, wenn es nicht Laura gewesen wäre?« »Viele meiner Freunde haben sie besucht. Kelly war da. Mom, glaubst du nicht, ihre Mitbewohnerin hätte etwas so Offensichtliches bemerkt? Whitney sieht nicht wie Laura aus. Warum sollte jemand so etwas tun?« Sie begann zu weinen. »Mom, leg auf! Leg auf, leg auf!« Schließlich fragte Colleen den Rechtsmediziner. »Kann ich sie zurückrufen? Ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken.« Den Mann schien ihre Frage zu irritieren. »Mrs. Serac, es geht hier um eine ernste Angelegenheit. Sie müssen die zahnmedizinischen Unterlagen Ihrer Tochter so schnell wie möglich ins Krankenhaus nach Grand Rapids bringen, damit wir sie identifizieren können.« »Ich verstehe. Unter welcher Nummer kann ich Sie dort erreichen?« »Mrs. Serac, darf ich bitte Ihre Nummer haben?« Collins Verstand konnte nicht verarbeiten, was er ihr sagte. Sie stand unter Schock. Vielleicht hat Carly recht. Vielleicht ist das nur ein grausamer, grausamer Streich. Als Colleen die Telefonnummer hatte, legte sie auf und ließ sich in den Sofa sinken. Carly saß ihr gegenüber auf dem Sofa und kochte regelrecht vor Wut. »Wer kann nur so grausam sein?«, fragte sie. Colleen antwortete nicht. Sie überprüfte die Telefonnummer und stellte fest, dass der Anruf wirklich aus dem Marion General Hospital in Indiana gekommen war, dem Krankenhaus, zu dem man Whitneys Leichnam in der Unfallnacht gebracht hatte. »Das bedeutet nicht, dass der Anruf echt war«, warnte Carly ein. Sie blickte ihre Mutter an. Mom, du glaubst diesen Blödsinn doch nicht wirklich, oder?« Frustriert warf sie die Hände in die Luft. Kari glaubte, sie müsste in dieser Situation die Stimme des Verstands repräsentieren. Ihr Vater war wie jedes Jahr in seiner Funktion als Jugendpastor mit einer Schulgruppe auf Abschlussfahrt in New York. In seiner Abwesenheit schaltete sie vollkommen in den Große-Schwester-Modus. »Mom, glaub mir, ich weiß, dass das Mädchen im Krankenhaus Laura und nicht Whitney ist. Ich weiß, was ich sage. Wem willst du glauben? Deiner eigenen Tochter oder irgendeinem Fremden, der mitten in der Nacht Telefonstreiche spielt?« Colleen wusste nicht, was sie als nächstes tun sollte. Sie wagte nicht, ihren Mann Newell anzurufen und ihn aufzuwecken, solange sie keine verlässlichen Informationen hatte. Nach New York zu fahren war ihm schon schwer gefallen. Beruflich war es der erste Schritt in Richtung Normalität, seit sie Whitney vor 5 Wochen verloren hatten. Wenn es sich wirklich um einen Streich handelte, sah Colleen keinen Grund, ihn ebenfalls leiden zu lassen. Sie war sich zunächst nicht sicher, an wen sie sich sonst wenden sollte, rief aber schließlich Pastor Jim Mathis, Newells besten Freund und Mitarbeiter, an, der die Familie in der Zeit nach der Nachricht von Whitneys tragischem Tod begleitet hatte. »Jim, wir stehen in einer merkwürdigen Lage«, erklärte sie, »und ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden soll. Wir haben gerade einen Anruf bekommen. Einen makabren Scherzanruf«, rief Carly aus dem Hintergrund. »Wir haben gerade einen Anruf von jemandem bekommen, der behauptete, er sei der Rechtsmediziner von Grand County. Er sagte«, Colleen konnte kaum glauben, dass diese Worte aus ihrem Mund kamen, »er sagte, dass Whitney vielleicht am Leben ist.« »Was?«, fragte Jim. »Wie?« »Mehr weiß ich nicht. Ich weiß nicht einmal, ob der Anruf echt war. Könntest du das für mich überprüfen? Ich glaube, ich bin dazu nicht in der Lage.« »Natürlich. Hast du eine Nummer?« 5 Minuten später rief er zurück und erklärte, »es sieht so aus, als müssten wir uns noch einmal auf den Weg machen.« Unmittelbar nachdem sie aufgelegt hatte, rief Colleen ihren Zahnarzt an, um Whitneys Unterlagen anzufordern, und er versprach, sie gleich vorbeizubringen. Erst dann rief sie ihren Mann an. In dem Augenblick, als sie seinen Namen sagte, wusste Newell, dass irgendetwas nicht stimmte. »Nicht Carly«, sagte er. »Bitte sag, dass Carly nichts passiert ist.« Nachdem er schon eine Tochter verloren hatte, konnte er den Gedanken nicht ertragen, dass seiner anderen Tochter auch noch etwas zugestoßen war. »Nein, nein, nein, Carly geht es gut. Es geht um Whitney.« »Bitte?« »Ich habe gerade einen Anruf aus dem Büro des Rechtsmediziners von Grand County bekommen. Sie glauben, dass Whitney am Leben ist?« »Das ist unmöglich«, sagte er. »Wir haben sie begraben. Sie kann nicht am Leben sein.« »Ich will mit ihm reden«, rief Carly aus dem Hintergrund und nahm ihrer Mutter das Telefon aus der Hand. »Glaub kein Wort, Dad. Der Anrufer sagte, sie glaubten, Laura sei Whitney, aber das kann nicht sein. Meine Freunde haben sie gesehen. Sie kennen Whitney. Glaub mir, Dad, das ist unmöglich.« »Ich weiß, Carly, ich weiß.« Mehr konnte er darauf nicht entgegnen. Colleen nahm den Hörer wieder an sich. »Jim fährt uns runter nach Grand Rapids, damit wir Whitneys zahnmedizinische Unterlagen ins Krankenhaus bringen können. Ich bin sicher, wir jagen einem Phantom hinterher, aber wir müssen fahren.« »Ruf mich auf jeden Fall an, wenn ihr da seid«, sagte Newell. Dann legte er auf und versuchte, wieder einzuschlafen. Vergeblich. In der Dunkelheit rasten ihm unzählige Gedanken durch den Kopf. Er ließ noch einmal alles Revue passieren, was seit dem 26. April 2006 geschehen war, als Colleen ihn angerufen und ihm mitgeteilt hatte, dass Whitney einen Unfall gehabt hatte. Auch an diesem Abend war er in Gemeindeangelegenheiten unterwegs gewesen. Seitdem klaffte ein Loch in seiner Seele, das sich nicht füllen ließ. Und doch war es keine Trauer ohne Hoffnung, da er sicher war, dass Whitney im Himmel war. Nun aber hatte man der Familie mitgeteilt, dass sie nicht im Himmel war, sondern lebte und in einem Krankenhaus in Grand Rapids im US-Bundesstaat Michigan lag. Unglaublich, sagte er sich immer wieder. Thank you. Als er sich in seinem Bett hin und her wälzte, schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf. Wie kann so etwas passieren? Wenn jemand einen Fehler gemacht hatte, hätte man das doch wohl in den ersten Tagen bemerkt. Aber 5 Wochen? 5 Wochen? Unmöglich. Wie konnten die Van Ryns nicht bemerkt haben, dass dieses Mädchen nicht ihre Tochter war? Sie musste nach dem Unfall fürchterlich entstellt gewesen sein. Immerhin hätten sich nicht nur ihre engsten Angehörigen getäuscht. Ihr Freund und Lauras engste Freundinnen hatten sie ebenfalls im Krankenhaus besucht. Und nicht einer von ihnen hatte den Verdacht geäußert, dass möglicherweise ein Fehler vorlag. Wie konnte denn niemand bemerkt haben, dass die Person in diesem Bett falsch identifiziert worden war? Weder er noch Colleen hatten Whitneys Leichnam nach dem Unfall gesehen. Damals hatte es ihnen vernünftig erschienen, doch nun überspülte ihn eine Woge des Selbstzweifels. Wir wollten nicht, dass sich uns das Bild von Whitney einprägt, wie sie in einem Sarg liegt, erinnerte er sich. Colleen und ich waren uns einig, dass das nicht das Erste sein sollte, was uns in den Sinn kommt, wenn wir an sie denken. Nicht einmal hatten sie ihre Entscheidung seitdem in Frage gestellt. Nun fragte sich Newell zum ersten Mal, wie die Behörden die Leiche am Unfallort überhaupt identifiziert hatten. Das führte zur entscheidenden Frage: Konnte Whitney tatsächlich noch am Leben sein? Während Newell sich in seinem Bett in New Jersey hin und her wälzte, bereiteten sich seine Frau und seine Tochter auf die schlimmste Autofahrt ihres Lebens vor, wie Carl es heute nennt. »Du solltest Kleider zum Wechseln mitnehmen. Wenn das wirklich Whitney ist, werden wir wohl eine Weile dableiben«, sagte Colleen zu ihrer Tochter. Carly warf ihrer Mutter einen missmutigen Blick zu. »Lass uns realistisch bleiben, Mom. Ich habe es dir doch gesagt. Meine Freunde waren dort unten. Sie haben sie gesehen. Sie wissen alle, dass es Laura ist. Glaubst du nicht, Lauras beste Freundinnen hätten es bemerkt, wenn es wirklich Whitney wäre?« »Carly, bitte.« »Wir müssen uns einfach vergewissern, okay?« erwiderte Colleen. »Wir wissen es bereits«, entgegnete Carly und stürmte davon. Sie weigerte sich, auch nur die leiseste Hoffnung zu hegen, dass ihre Schwester doch noch am Leben sein könnte. Wenn sie darauf hoffen und diese Hoffnung wieder zerstört würde, dann wäre das, als stürbe Whitney noch einmal. Colleen ging nach unten und weckte Sandra auf, die von der Familie liebevoll das Mädchen, das im Keller wohnt, genannt wurde. Sandra Sepulveda war in ihrem 2. Studienjahr bei ihnen eingezogen, nachdem ihre Familie aus Gaylord weggezogen war. Mit der Zeit war sie Carly und Whitney wie eine Schwester geworden. Colleen rüttelte sie wach. »Sandra, wir müssen nach Grand Rapids fahren. Sofort, heute Nacht.« »Was? Warum?« fragte Sandra schlaftrunken. »Der Rechtsmediziner hat angerufen und uns mitgeteilt, dass Whitney möglicherweise doch noch lebt«, erwiderte Colleen. Als sie die Worte ausgesprochen hatte, klangen sie in ihren eigenen Ohren völlig absurd. »Was? Wie?« rief Sandra, als sie aus dem Bett sprang und hinter Colleen her die Treppe hinauflief. »Mehr wissen wir nicht. Deshalb müssen wir nach Grand Rapids fahren«, erklärte Colleen. Sandra bombardierte sie mit Fragen, doch Colleen konnte nur entgegnen: »Ich habe dir schon alles gesagt, was ich weiß.« Colleen, Carly und Sandra stiegen in Jims Wagen und machten sich auf den 4-stündigen Weg in Richtung Grand Rapids. Lange Zeit redeten sie kaum ein Wort. Carly saß auf dem Rücksitz neben Sandra. Ihr Zorn war immer noch nicht verraucht. Schließlich fragte sie: »Was werden die Van Ryns davon halten, wenn wir in Lauras Krankenzimmer stürzen?« »Sie sind nicht da«, entgegnete Colleen. »Man hat mir gesagt, dass sie das Krankenhaus irgendwann am Dienstag verlassen haben, nachdem man ihnen bestätigt hatte, dass das Mädchen in dem Zimmer nicht Laura ist.« Carly schwirrte der Kopf. »Das alles ergibt überhaupt keinen Sinn. Es ist unmöglich, dass sie so lange geglaubt haben, das Mädchen sei Laura, wenn es gar nicht Laura war. Unmöglich!« Weder Colleen noch Jim erwiderten etwas darauf. Im Laufe der nächsten Stunde herrschte im Auto Schweigen. Carly beruhigte sich in dieser Zeit allmählich. Sie dachte darüber nach, dass die Van Ryns ihre Wache am Krankenbett abgebrochen hatten. 5 Wochen lang sind sie nicht von Lauras Seite gewichen. Warum sollten sie gerade jetzt gehen? Was wäre, wenn? »Hat man dir gesagt, warum die Van Ryns gegangen sind?« fragte Carly, als ob sie die Unterhaltung von vorhin niemals beendet hätten. »Sie haben mir nur gesagt, dass man im Krankenhaus nun wüsste, dass das Mädchen nicht Laura ist«, sagte Colleen. »Die Van Ryns haben das Krankenhaus verlassen, nachdem die zahnmedizinischen Unterlagen diese Tatsache bestätigt hatten. Wenn es wirklich Laura gewesen wäre, wären sie immer noch da.« »Das bedeutet immer noch nicht, dass es sich um Whitney handelt«, warnte Carly ein. »Ich kann nicht glauben, dass es nicht Laura ist, aber wenn es wirklich so sein sollte, könnte es sich doch um irgendein Mädchen handeln, das aus Versehen in dieses Zimmer gelegt wurde.« Noch während sie das sagte, merkte sie, wie dumm es klang. Carly wollte es nicht zugeben, doch auch sie begann allmählich zu glauben, dass Whitney tatsächlich noch am Leben sein könnte. Colleen unterbrach ihre Gedanken. »Wisst ihr, wenn Whitney tatsächlich noch am Leben ist, dann müsste man ihre Geschichte in Hollywood verfilmen.« Alle lachten, sogar Carly. »Und wenn sie das tun, muss Jennifer Lopez die Rolle von Sandra spielen. Schließlich kommen sie beide aus Puerto Rico«, scherzte Colleen. »Ich glaube, Newell sollte von Robert Redford gespielt werden«, fügte sie hinzu. »Pass auf, Mom, wir wissen doch, wie vernarrt du in Robert Redford bist«, witzelte Colleen. »Hör auf«, lachte Colleen. »Und Kate Hudson muss Whitney spielen. Ich fand schon immer, dass sie sich irgendwie ähnlich sehen«, meinte sie. »Und Mel Gibson spielt dich, Jim.« Alle lachten laut. Gegen 7 Uhr morgens kamen Colleen, Carly, Sandra und Jim vor dem Care Hospital an. 2 Krankenhausmitarbeiterinnen empfingen sie, versuchten ihnen die Situation zu erklären und gaben den Xerox die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sie hatten im Moment jedoch nur die einzige Frage: Wo liegt sie? Bis hier reicht die Zeit zum Lesen heute. In einer Woche erwarte ich Sie wieder zu einer weiteren Folge aus dem Buch Dramatische Verwechslung. Bis dahin sage ich gute Nacht und auf Wiederhören.